Herzlich willkommen, Folge Nummer 7 in The Zone Podcast. Heute geht es um das Thema Grenzen. Herzlich willkommen. Nico, wo erwischen wir dich?
Du erwischst mich in Girona, mittlerweile in der vierten Woche Girona. Mittlerweile ist das Wetter akut, also wir haben tatsächlich, vielleicht hat es der eine oder andere in Frankreich, Spanien mitgekriegt, war sehr, sehr regnerisch im März, also ich glaube sogar, jetzt muss ich lügen, irgendwie so von den letzten 50 Jahren irgendwie der regnerischste März. Also irgendwie hat das schon einen historischen Tiefpunkt erreicht gehabt, also wenn man es so ausdrücken will. Aber das erste Camp war definitiv dann ein Erfolg. Also wir sind trotzdem, also ich nicht, aber unsere Athleten trotzdem am Radl gesessen. Sie haben trotzdem in der Training ganz gut durchgebracht. Und gerade bei 2 Wochen, also das Camp hat 2 Wochen gedauert, ist viel Zeit, dass man definitiv Gas geben kann. Und am Ende vom Tag ist trotzdem wieder erstaunlich, weil dann in der 2. Woche alle müde werden. In der ersten sind wir super motiviert und ich stelle jetzt im 2. Camp auch wieder fest. Jetzt sind wir gerade in der Halbzeit, also nächsten Sonntag kommenden Sonntag geht's wieder heim nach Deutschland. Und erste Woche, jeder war voll motiviert. Lass uns hier nochmal schwimmen und hier nochmal Radfahren und länger und härter und was auch immer. Und ich habe schon mal auf der Bremse gestanden und jetzt werden schon langsam müde. Aber vielleicht passt es ja ganz gut zum Thema Grenzen, was wir heute ja bequatschen wollen. Aber ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir uns, bevor ich jetzt da schon wieder in so einen Monolog starte, vielleicht kurz vorstellen, wie wir es vorhin gemacht haben. Schieß gerne mal los, Fabian, Entschuldigung.
Zu Spitznamen kommen wir wahrscheinlich auch nochmal in irgendeiner Folge. Also ich bin Fabian, ich bin Geschäftsführer vom House of Leadership. Das ist eine Beratung für strategische Kompetenzentwicklung. Das heißt, wir beraten, begleiten Individuen, Sportler, Leute aus der Wirtschaft beim Aufbau ihrer eigenen Kompetenzen, die sie für ihre, wie wir das immer nennen, Mission brauchen. Und oftmals handelt es sich dabei um Kompetenzen, die sie eigentlich schon haben, aber die irgendwie verschütt gegangen sind. Und das ist das, was wir machen.
Sehr schön. Dann kurz zu mir. Ich bin der Nico, bin 30, komme aus Ingolstadt und bin Gründer und Coach bei Roots Coaching. Wir fokussieren uns nicht nur auf das Thema Trainingsgestaltung, Trainingsplanung für unsere Athleten, sondern eben halt auch in die Bereiche Ernährung, Bereiche Blutbild, Diagnostik mittlerweile auch. Also was wir fokussieren, ist im Endeffekt ein holistisches Bild für unsere Athleten. Und das ist uns eben auch wichtig, um ganzheitlich, an der Performance zu arbeiten. Und darüber soll ein Podcast im Endeffekt gehen. Also deswegen sitzen wir zwar uns auch gegenüber. Du bringst eben halt das Mindset, den Bereich Mindset, Psychologie auch sehr, sehr stark mit, Verhaltensweisen und von meiner Seite eben auch die Bereiche wie Trainingsplanung oder Trainingsstrukturen, Trainingswissenschaften und körperliche Gesundheit. Genau. Für die, die zum ersten Mal dabei sind. Aber hört es gerne einfach mal rein, was wir so die letzten 6 Folgen schon bequatscht haben.
Es lohnt sich, auf jeden Fall. Mir ist übrigens vorgestern, da musste ich mir von Lena sagen lassen, ich sollte mir mal grundlegend Gedanken über meinen körperlichen Fitnesszustand machen. Wenn du mal eben 2 Mäntel wechseln willst, von Samstag auf Sonntag, weil für die Einheit am Sonntag vielleicht es gut ist, mit frischen Mäntel zu fahren, und du einfach schweißgebadet bist, weil wenn du Conti 5000 auf Envy 7.8 aufziehen willst, ich habe mir überlegt, wir könnten eigentlich mal so ein Event machen, wo so im Rahmen eines Trainingslagers, wo wir unterschiedliche Reifen-Mantel-Kombinationen den Leuten mal geben und gucken, die dann auch dran verzweifeln, oder? Ich meine, ich habe vorgestern wieder 2 Montierhebel abgebrochen, weil einfach, ich dachte wirklich, ich habe einen BMX-Reifen, der da auf die Felge rauf soll, so klein war der. Von daher.
Aber Grüße gehen daraus an Fabian Bub vom 9sub9 Projekt 2024. Das Thema hat man letztes Jahr tatsächlich in der Gruppe, und dann Fabian hat dann geschrieben, leg ihn doch einmal bei 60 Grad in den Ofen rein. Hinten ist gerade ein Ofen, haut's rein, 60 Grad und dann ist alles gut, dann kriegst du ihn relativ leicht drauf.
Okay.
Also das vielleicht als Pro-Tipp. Und Fabian war immer unser Spezialist, ja, hier immer irgendwie Probleme am Rad, dies und jenes. Und ich glaube, der Fabian ist also so ein kleiner Tüftler.
Ja,
wir gehen raus, falls es hört.
Ich beim Radshop meiner Wahl bin ich dann irgendwann hin beim vorletzten Mal und habe gesagt, ob die mir helfen können, und weil ich es einfach nicht hinbekommen habe und wollte dann zugucken, wie die das machen, und wollte gerade sozusagen meine Jacke ausziehen, und als ich die ausgezogen hatte, hatte er den schon drüber gehoben und der bouldert irgendwie, also der hat Finger wie Schraubzwingen, und dann bringt er halt rüber.
Ich habe da immer Schiss, dass irgendwie die Flanke abbricht bei den Carbon-Felgen und keine Ahnung, dass er echt irgendwie was kaputt macht.
Ja, du musst es ja, also du darfst wirklich ja nur den letzten Schnapp sozusagen mit dem Montierhebel, aber selbst da, du musst ja erstmal dahin kommen, dass du an diese ganz kleinen, an das ganz kleine Stück noch ankommst. Also da war ich ja zwischenzeitlich Lichtjahre von entfernt und ja, wie gesagt, schweißgebadet wie nach einer Hit-Einheit und ja, also heute geht es um Grenzen. Finde ich ein spannendes Thema. Vielleicht machen wir noch einen kurzen, was war am Wochenende los? Oceanside 70.3, Einstieg in die Pro-Season, Ironman Pro-Tour, jedenfalls was die Mitteldistanz angeht. Davor war ja schon das Wochenende Südafrika.
Es war auch Australien schon Pro-Series.
Stimmt.
Jeans, glaube ich, hat er gewonnen.
Ja. Was ich mal wieder sehr bezeichnend fand, also ich habe es nicht vollständig gesehen, nur so hier und da mal reingeguckt am Samstag. Was ich sehr interessant fand, war, Lionel Sanders hat gewonnen und Totgesagte leben ja bekanntlich länger und es war wirklich ein Bild für die Götter. Du hast ihn auf der Laufstrecke gesehen und wenn du jetzt nichts mit Triathlon zu tun hast und auch mit Laufen nichts zu tun hast und dir den Rennverlauf anguckst und man sieht ihn eingeblendet, dann würdest du sagen, okay, krass, der Typ ist, der muss irgendwie eine Zerrung haben, umgeknickt sein, irgendwas, aber so wie er läuft, das geht halt einfach irgendwie mit dem üblichen Bild dessen, wie man zu laufen hat, eigentlich nicht überein. Und er ist einfach den zweitschnellsten Halbmarathon in 1:11 gelaufen hinten raus.
Ich tue mir mittlerweile echt schwer. Wir sind am Wochenende sind wir gelaufen. Ich bin Rad mitgefahren mit meinen Athleten und habe dann gefilmt. Dann so in Slow Motion. Hier setzt der Fuß so und so auf. Und dann gesagt, ich traue mir schon gar nichts mehr sagen, weil wenn du Lionel Sanders anschaust und wir reden hier über Nuancen, wie du schöner, effizienter, besser laufen kannst, sage ich, am Ende vom Tag muss es halt schnell sein. Also es muss nicht gut ausschauen, sondern es muss einfach schnell sein. Und Lionel Sanders perfektioniert das einfach bis aufs Letzte. Und das, glaube ich, er ist halt auch schon so ein Paradebeispiel, was Grenzen betrifft. Also wer seinen Background nicht kennt, ist ursprünglich mal Drogenjunkie gewesen, aber er war mal früher drogenabhängig und ist dann eben halt an den Triathlon-Sport eingestiegen. Also vielleicht kann man jetzt sagen, so das eine Extrem, hier die Grenzen mal austestet und jetzt gehen wir so ins andere Extrem. Und er hat ja schon wirklich viele Setbacks gehabt, aber ist ja doch irgendwie oft zurückkommen, hat oft einstecken müssen. Allein schon jedes Mal schwimmen muss er einstecken. Er schwimmt ja immer noch nicht so überragend. Ich glaube 26:00, wenn ich es im richtigen Kopf habe, war es jetzt in Oceanside. Vergleichsweise zum Rest des Feldes halt doch immer mit einem Rückstand aus dem Wasser. Und das ist ja schon auch wieder was, wo du sagst, jetzt muss ich meine Grenzen am Rad vielleicht schon wieder verschieben. Und definitiv auch beim Laufen, dass du da auch mithalten kannst.
Ja, also als ich reingeschaltet habe, sah man ihn gerade auf dem Rad und es war nichts weiter eingeblendet und ich finde, man sieht schon auf dem Rad, wie er sitzt. Er arbeitet halt, also wirklich, also massive Bewegung des Oberkörpers und ich hatte irgendwie in irgendeinem Reel oder irgendwo wurde es mir vorgeschlagen, ein kurzes Interview mit ihm, dass er wohl, ich weiß nicht, ob es mit Jan Frodeno war, aber der gesagt hätte so, hey, der millionenteure Trainingsplan bringt dir halt einfach nichts, wenn du nicht an ihn glaubst. Und Magnus Dietleff trainiert, wie Magnus Dietleff trainiert und Blumenfeld trainiert, wie Blumenfeld trainiert. Und du, also er selbst, muss halt trainieren, wie er trainiert. Und vor allen Dingen muss er auch an das, was er da tut, glauben. Und ich finde das bei ihm ja immer sehr transparent, wie er so umgeht mit seinen ganzen Setbacks und Irrungen und Wirrungen, die, ich glaube, ja in wirklich weichgespülten Instagram-Welten gar nicht mehr so oft vorkommen, dass er einfach sagt, ja, ich habe das probiert, hat alles überhaupt nicht funktioniert. Er wertet sich auch, also hat sich ja eine Zeit lang auch sehr selbst abgewertet, so dass er so total dumm ist, dass er das gemacht hat. Ich glaube, er hat irgendwann vor Hawaii nochmal eine Diät gemacht und so. Und so nach dem Motto, wie konnte ich nur so blöd gewesen sein? Aber ich finde das sehr, mich spricht das immer sehr an, weil es ein sehr reflektierter und integrer Athlet zu sein scheint, der einfach, ja, viel mit sich sozusagen im Austausch ist, so, hey, ich guck mal einfach so, was da passiert mit mir und wie ich da vorankomme.
Ja, genau. Ich glaube auch, dass er da eher so auf sich fokussiert ist und genau schaut, was will ich, was brauche ich. Also ist das jetzt State of the Art? Macht das Blumenfeld so? Es ist ihm, glaube ich, relativ schnuppe. sondern dass er eher schaut, okay, was brauche ich wirklich, um selber weiterzukommen, nicht, was ist irgendwie rein wissenschaftlich am besten oder dies oder jenes. Und er geht halt auch mal irgendwie andere Wege. Also ich glaube, weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher ist er extrem viel Indoor trainiert, also er auch immer irgendwie belächelt worden, dass er draußen nicht Radfahren kann, weil er bloß Indoor fährt. Aber wenn es für ihn halt einfach passt, und vielleicht ist das auch wieder Folge 2 Identität, was wir schon gequatscht haben, wenn es halt seine Identität ist, dass er halt alles Indoor trainiert, weil er, keine Ahnung, vielleicht besser pacen kann und seine Hitzeadaptation besser ja trainieren kann. Es sind vielleicht alles mögliche Ansätze, wo er halt verfolgt, I don't know. Und wenn es für ihn passt, warum dann nicht? Ja. Aber in meiner Meinung nach verschiebt er da schon extrem viele Grenzen. Also wenn wir da den Bogen zum heutigen Thema irgendwie spannen, weil am Ende vom Tag so viel Indoor zu trainieren, sind für mich halt einfach musst du schon viele Grenzen da verschieben, mental. Also jetzt weniger vielleicht körperliche Grenzen, eher mental.
Warum heute das Thema Grenzen? Weil klar, wir sind jetzt wieder in der unmittelbaren Vorbereitungsphase. Ich meine, für einige hat die Wettkampfsaison ja schon begonnen, aber viele sind jetzt so in der Phase April, Mai, Ironman Hamburg ist dann schon die erste größere Langdistanz hier in Europa und vorher ist ja schon einiges im Mai halbdistanzmäßig unterwegs. Es geht ja immer irgendwie darum, die eigenen Grenzen zu verschieben, die eigenen Grenzen auszuloten, die eigenen Grenzen zu überschreiten. Und ich tue mich halt irgendwie immer echt schwer mit diesem Wort Grenze und Grenzen verschieben und Grenzen überschreiten. Und klar, mich würde zum einen mal interessieren, was ist überhaupt eine Grenze? Also was heißt das eigentlich ganz genau? Ist eine Grenze oder ist eine Grenze nur etwas, was ich denke, was da ist, was ich dann verschieben kann? Also weil dann ist es ja keine Grenze. Dann. Ne? Und mich würde mal interessieren, also ich habe für mich auch gerade mal ein Beispiel gefunden, was passiert, wenn du Grenzen und zwar wirklich deutliche Grenzen überschreitest? Was macht das mit dir?
Kommt, glaube ich, ganz drauf an, was es halt für Grenzen sind. Weil zwar du sagst, gibt es überhaupt Grenzen, weil man es verschieben kann, ja, ist es dann wirklich eine Grenze? Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass es verschiedene Grenzen gibt. Für mich persönlich sportlich noch gar nicht mal so viel, sondern eher mental, psychologisch, sozial. Ich glaube, dass es da einfach unglaublich viele Grenzen gibt.
Okay.
Jetzt ist dein Bild eingefroren. Also, jetzt geht's wieder. Jetzt wirst du, vielleicht hast du einfach nicht bewegt.
Ich habe einfach den eingefrorenen Screen-Look.
War uns leicht irritiert. Nee, ich glaube, dass es einfach sozial und mental halt extrem viele Grenzen gibt, die uns oftmals gar nicht so bewusst sind im Triathlon und Sport. Ich weiß nicht, wie du das kennst oder wahrgenommen hast.
Also ich habe, als wir darüber gesprochen haben, dass wir über Grenzen reden heute, habe ich mal überlegt, so was ist mal ein krasses Ereignis gewesen, in dem ich eine Grenze überschritten habe, die ich nicht hätte überschreiten sollen oder sagen wir mal so, die mich nachhaltig beschädigt hat vielleicht. Also wir haben früher schon immer in Schweden Urlaub gemacht, haben wir uns ein Sommerhaus gemietet und keine Ahnung, da war ich irgendwie 15, 14 oder so und ich habe eine ältere Schwester und einer aus ihrem Jahrgang ist immer nach Schweden mit dem Rad gefahren. So, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wohin der eigentlich immer gefahren ist, aber der hatte dann irgendwie gefragt, ob er uns mal besuchen kann. Und der ist dann immer für einen Tag oder zwei geblieben und ist dann weitergefahren. Und irgendwie, ich fand das total faszinierend. Ich habe auch mit meinem Vater mal so kleinere Radtouren in Norddeutschland gemacht und fand das so faszinierend, dass ich irgendwie mit 16 entschieden habe, ich mache das jetzt auch einfach mal. Ich komme ja aus der Nähe von Hamburg nach Hamburg, von Hamburg nach Stockholm mit dem Fahrrad und fahre dann wieder zurück zu dem Ort, wo meine Eltern da Urlaub gemacht haben. Und man muss dazu sagen, das war 1992, glaube ich. Ja, 92. Und da gab es halt noch kein Internet, keine Kreditkarten für Leute, die irgendwie gerade mal 16 sind. Es gab keine iPods und nix. Und alle die digitalen Medien, die es heute gibt, so, ich bin mit einem Postsparbuch unterwegs gewesen, um an Geld zu kommen. Und ich muss sagen, ich habe das halt völlig unterschätzt. Also ich bin da losgefahren und mit der Fähre nach Schweden rüber und bin dann da irgendwann in the middle of nowhere gelandet. Und ja, ich habe die Tour geschafft und ich bin dann auch irgendwie da angekommen, wo ich ankommen wollte nach 14 Tagen. Aber das hat mich mental so krass gefordert und überfordert, weil ich, also du hattest ja auch kein Handy, du konntest nirgendwo anrufen. Das heißt, du warst in the middle of nowhere, es gab auch kein Garmin. Ich hatte halt einfach Straßenkarten. Also so, weißt du, die kennen ja heute niemand mehr. Also Karten zum Auseinanderfalten. Und da sind so viele Unwägbarkeiten passiert, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Was ist, wenn es eigentlich mal 2 Tage am Stück regnet? Ja, dann fährst du halt trotzdem deine 150 Kilometer, die du geplant hast. Und das, muss ich sagen, hat mich mental, emotional so überfordert, diese Entbehrung, diese Ungewissheit, die Situation nicht mehr beherrschen können, dass mich das, würde ich mal sagen, beschädigt hat es mich nicht, aber es hat mich nachhaltig geprägt, dass ich gedacht habe, puh, das weiß ich nicht, ob ich das wirklich nochmal machen würde in dem Alter, wenn ich es vorher wüsste, was mich erwartet.
War dir das damals selber schon bewusst in der Situation?
Ja, doch. Also ich habe viel geweint auf dem Fahrrad, einfach wenn du irgendwo zwischen irgendwo bist und wie gesagt, so heute würde man sagen, ja, dann guckst halt aufs Handy, ja, du hast halt eine Straßenkarte und fragst dann irgendwo, wo geht's denn hier da und da hin und dann sagt dir jemand, nee, das ist kein Problem, das sind auch nur 3 Meilen und du denkst so, oh, geil, dann bin ich ja sozusagen fast da, bis du dann feststellst, dass derjenige welche schwedische Meilen meinte und eine schwedische Meile sind nicht 1,6, sondern 10 Kilometer. Also 3 Meilen sind 30 Kilometer und du denkst so, hey, irgendwann müsste dieser Campingplatz doch jetzt mal kommen. So 3 Meilen sind doch schon lange rum. Und ja, ich habe das damals schon gemerkt. So, und ich glaube, den Bogen, den ich gerne spannen würde, ist, dass mich das natürlich mental massiv überfordert hat. Und ich glaube, auch danach erstmal der Bedarf gedeckt war, solche Abenteuertouren zu machen. Und vor allen Dingen mit so viel emotionaler Konfrontation mich irgendwie zu beschäftigen. Und ich glaube, dass viele, die ich im Triathlon und Ausdauersport beobachte, glauben, dass wenn man mental sich irgendwie trainiert oder so, dass wie so Stahl, den man härtet, also je öfter du das machst, desto mental gefestigter wirst du. Aber ich glaube eben, dass das nicht der Fall ist, weil du ja immer auch dich gleichzeitig, also du greifst ja auf deine mentalen Ressourcen zu, also die werden nicht automatisch härter, sondern die entleeren sich halt auch über die Zeit.
Das wäre jetzt eben meine Frage gewesen, hast du da jetzt irgendwie was Positives auch, dass du sagst, hey, jetzt haben wir da weiterentwickelt, ich komme mittlerweile besser mit Stresssituationen oder mit ungewohnten Situationen irgendwie zurecht, oder sagst du eher, ja, das hat mich eher nachhaltig negativ beeinflusst, weil du da vielleicht auch über mittelfristigen Zeitraum, wenn du da jetzt erstmal mental vielleicht leer warst oder irgendwie da die Ressourcen?
Ja, also natürlich manchmal denke ich noch an diese Zeit zurück, so wenn ich vor bestimmten Herausforderungen stehe, keine Ahnung, wenn du vor irgendeinem wichtigen Wettkampf stehst, dann denke ich mir, okay, Fabian, du warst damals irgendwo südlich des Wetternsees bei nach 2 Tagen Regen, alles war nass, Zelt war nass, Klamotten waren nass, und dann rückt sich einiges so ein bisschen wieder zurecht, so nach dem Motto, ja, du hast damals ja auch eine Lösung gefunden und es hat ja dann auch geklappt. Insofern, du wirst auch für das, was jetzt vor dir liegt, eine Lösung finden. Ich glaube nur, dass ich für mich selber sehr achtsam umgehe mit meinen mentalen Ressourcen. Also das, wie gesagt, ist nichts, was so nach dem Motto, ich veredle jetzt diesen Stahl und dann ist der Stahl halt besser als vorher, sondern wenn ich mich mental belaste, dann ist mir schon bewusst, dass das im Zweifel auch auf meine Substanz geht und die wird nicht automatisch dadurch, dass man sie trainiert, mehr, sondern im Zweifel, ich kenne eben auch Leute, die sich mental so austrainiert haben, dass sie einfach auf ganz viele Dinge keine Lust mehr haben.
Ja. Ist es da vielleicht so, gibt es da die Parallelen zum Körperlichen? Also ich habe jetzt gerade überlegt, weil am Ende vom Tag ist es ja im sportlichen, körperlichen Kontext sehr ähnlich, oder? Wenn man sagt, ich gehe über eine gewisse Grenze, ist es vielleicht erstmal kurz-, mittelfristig eher kontraproduktiv, kann aber langfristig ja auch helfen. Man muss jetzt da vielleicht schon differenzieren und definieren, was ist es für eine Grenze. Wenn ich sage, ich laufe jetzt 20 mal 400, dann ist das für mich mental, also V2-Max-Einheit, sagen wir schon so irgendwo bei 120, 125% über meiner Schwelle. Wenn ich das laufe, muss ich mich mental schon mal vielleicht den ganzen Tag ein bisschen darauf vorbereiten, habe ich vielleicht schon so ein bisschen Angst davor oder Respekt, sagen wir so. Das heißt, ich gehe da immer wieder über gewisse Grenzen, weil ich ja irgendwo raus aus meiner Komfortzone gehe. Während den 20 mal 400 gehe ich mit Sicherheit auch 16 mal raus aus meiner Komfortzone wahrscheinlich, also mental wie körperlich dann. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, da schieße ich mich so ins Aus, dass ich körperliche Beschwerden halt dann danach habe oder Probleme habe. Also das ist, glaube ich, schon was, wo wir differenzieren müssen. Was ist es für eine Grenze? Also ist es die Grenze, wo ich sage, hey, da beiße ich jetzt drüber, ich weiß, ich habe noch 4 Intervalle und die ziehe ich jetzt voll durch? Oder ist es die Grenze wie im 2021 bei mir in Portugal, wo ich dann körperlich halt auch Probleme gekriegt habe, gesundheitlich, wo ich Blackout gehabt habe, sind wir halt einen Kreislaufkollaps gehabt habe. Also ich glaube, da müssen wir schon zwischen den Grenzen da irgendwo unterscheiden, welche Auswirkungen es dann irgendwie für die Zukunft da hat.
Total, also glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, und du sagst es ja gerade selber so, ja, wenn ich jetzt mal Intervalle mache, 20 mal 400 oder was auch immer, das heißt also, ich stehe vor einer Einheit, die mental total fordernd ist. Also wir arbeiten ja auch mit einigen Militärs oder Ex-Militärs zusammen, und ich fällt mir jetzt gerade ein, das eine Gespräch, was ich mal hatte, wo derjenige mir gesagt hat, wissen Sie, ich hasse es, spazieren zu gehen. Und ich kann ja auch genau sagen, warum, egal wie das Wetter ist, ich hasse es einfach. Ich bin in meiner Zeit bei der Bundeswehr so viel marschiert, bei Regen, Wind und Wetter, ich habe einfach keine Lust mehr, mich großartig, in Anführungszeichen, nur so zum Spaß in der Natur aufzuhalten. Also wenn ich von A nach B muss, mache ich das, aber spazieren gehen, um spazieren zu gehen, möchte ich halt einfach nicht mehr. Und ich würde mal schon gern von dir wissen, so wie du das siehst, weil ja, ich glaube, dass man sich natürlich, also geht mir ja ähnlich, man kann sich mental auch auf solche Einheiten vorbereiten, ob das jetzt 10 oder 20 mal 400 oder All-Out-Intervalle oder was auch immer sind. Aber was ist, wenn irgendwann der Punkt kommt, also gibt es diesen Punkt vielleicht auch bei Sportlern? Und was ist dann, wenn du sagst, ich habe da jetzt einfach keinen Bock mehr drauf? Nicht heute, nicht morgen, auch nicht in einem halben Jahr. Und immer, wenn du es dir neu vornimmst, sagst, irgendwie habe ich einmal zu viel diese Intervalle gemacht, ich habe einfach keine Lust mehr darauf.
Ja, und der Punkt wird da definitiv kommen. Also das ist unter anderem also so ein Thema, warum zum Beispiel meine Athleten in der Regel, das sagen wir nicht alle, aber die meisten, irgendwann so ein Drei-Einsatz-System trainieren, also 3 Wochen Belastung, 1 Entlastung. Jetzt sage ich mal, ich laufe in der ersten Belastungswoche, laufe ich 12x400, in der zweiten laufe ich 16x und in der dritten Belastungswoche laufe ich 20x400, wenn das körperlich machbar ist. Und ich könnte es immer nur weitermachen, aber auch das, also ich könnte es nicht weiter steigern von der Anzahl an Intervallen, aber ich könnte den Athleten jetzt wahrscheinlich noch 3 Wochen lang jede Woche 20x400 oder 12x400 laufen lassen. Wird wahrscheinlich funktionieren körperlich, aber es kostet, wie gesagt, es kostet immer eine gewisse mentale Energie, und das summiert sich auf, und das ist genau der Punkt, was du vorher gesagt hast. Wir nehmen ja immer was raus aus dem System. Und erfahrungsgemäß ist es uns Athleten gar nicht bewusst, was wir da rausnehmen, also wie viel das ist. Und wenn ich Woche für Woche was rausnehme, weil ich immer so einen kleinen, ich brauche ein bisschen Motivation, ich muss mich mental mehr fokussieren für die Einheit, ich muss da irgendwo meine mentale Grenze gerade überschreiten, weil ich weiß, boah, jetzt wird's hart, jetzt muss ich suffern, jetzt muss ich da nochmal Gas geben, da muss ich mich durchbeißen, ich nehme was raus aus dem System, also es kostet Energie mental und körperlich. Und dafür ist zum Beispiel auch wiederum die Entlastungswoche da, wo ich sage, okay, da gibt's keine Intervalle, da gibt's nur Grundlagentraining, da gibt's reduzierte Umfänge, da hast du wieder mehr Zeit für was anderes, vielleicht auch mal für die Athleten, die ein bisschen mehr trainieren, vielleicht für die dann auch mal einen kompletten Ruhetag, den sie so anerkennen, da ich sage, hey, nehmt einfach mal Abstand vom Sport, und ich höre es dann so oft so, ja, da kann ja trotzdem schwimmen gehen, ja, körperlich geht es mit Sicherheit, aber komm doch einfach mal heim von der Arbeit, setz dich hin, trink einen Kaffee, und schau in den Garten raus, was auch immer, einfach mal zur Ruhe kommen, auch mental, um da wieder die Motivation und die Energie aufzuladen für das, was halt wieder ansteht, der nächste 3-Wochen-Block, weil das geht ja weiter. Und es ist tatsächlich so, das habe ich bei mir selber auch schon gespürt, wenn ich im Winter einfach zu fokussiert bin, das heißt einfach zu viel mentale Energie in den Sport da reingib, dann fehlt es mir irgendwann im Sommer, wenn es wirklich wichtig ist, wenn es heißt, hey Nico, fahr 5-6 Stunden Rad am Sonntag und koppel noch eine Stunde und vielleicht gehst du noch eine halbe Stunde schwimmen. Das sind dann die Tage, die für mich dann einfach so viel Motivation kosten in der Hinsicht, obwohl es mir Spaß macht, aber es kostet mentale Energie, weil der ganze Sonntag geht für Sport drauf. Und am Ende vom Tag ist das was, wo ich dann anmerke, entweder fehlt mir dann die Motivation kurz vor dem Wettkampf, dass ich merke, hey, ich habe im Winter einfach zu viel Motivation investiert, da schon zu viel rausgenommen. Und wenn ich es zum Wettkampf noch gut schaffe, dann fällt halt hinten nach dem Wettkampf eigentlich in so eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Sportdepression, wo du einfach mal nichts mehr hören und sehen willst von dem Sport. Das ist dann so das andere Extrem halt irgendwie so, boah, jetzt lass mal einfach mal in Ruhe damit. Und das ist einfach das Resultat daraus, weil man halt in gewisse Trainingsphasen im Winter oder ja, sagen wir mal, relativ weit weg vom Wettkampf an, dass man da viel aus dem System rausnehmen, in meiner Erfahrung raus, aber wenig zurückgeben. Also wenig Ruhe einfach mental.
Ja, also ich glaube, dass mir fällt da gerade ein, ich hatte von einer Trainerin mal bei Insta gelesen, die dann irgendwie auch mental ein bisschen gestruggelt hat, weil sie nicht mehr so, also die hat trainiert, aber auch selber irgendwie Rennen gemacht und die dann irgendwie sich nicht mehr so richtig motivieren konnte und dann angefangen hat, so Mentaltricks den Leuten, so nach dem Motto, wenn ich struggle dann und ich muss irgendwie so und so viel Intervalle machen, dann überlege ich mir für jede Intervallzahl irgendwie ein etwas Positives, was ich mit dieser Zahl verbinde, so 3 oder 4 und dann zu dieser 4 dann halt irgendwie eine Geschichte, die mich sozusagen durch das Intervall durchträgt. Jetzt, und das stelle ich auch häufig fest, dass sowas dann im Netz immer positiven Zuspruch bekommt und ich mich auch da immer sehr schwer tue, wenn mein Körper mir und auch mein Geist und meine Seele und vielleicht auch mein Gefühl mir sagt so, hey, irgendwie ist jetzt gerade nichts mit Intervallen und vielleicht auch nichts mit hartem Training und vielleicht ist diese Saison sogar mal nichts mit Wettkämpfen oder wenn, dann vielleicht einfach nur mit Just for Fun Wettkämpfen, dann finde ich das immer lohnenswert, darauf zu schauen und darauf zu achten und was du halt eben gerade sagtest, wenn ich Energie aus dem System, aus dem mentalen System rausnehme, dann fehlt die da dauerhaft. Die kommt auch nicht von alleine wieder. Ich brauche nicht glauben, dass wenn ich morgen früh aufwache, dass die dann wieder da ist. Und ich finde es dann immer schwierig. Ich nenne das so jetzt etwas technisch formuliert. Das ist unheimlich viel Anerkennung in den sozialen Medien für oft grenzüberschreitendes Verhalten gibt. Also sich selbst grenzüberschreitendes Verhalten. Ja, also Leute tun Dinge, von denen, ich weiß nicht, ob sie sich selber bewusst sind, aber wo man als Außenstehender sagen würde, finde ich jetzt schwierig. Aber es erfährt halt total viel Anerkennung und Zustimmung. Und das führt natürlich bei vielen wieder dazu, dass sie sagen, ja gut, aber wenn die das so machen, dann kann da ja nichts Schlechtes dran sein. Und also bei mir war es beispielsweise so, dass ich mit Corona schon, also mit dem März, April 2020, irgendetwas in mir hat mir gesagt, Fabian, das werden jetzt 2 oder 3 Jahre Pause. So, also Pause halt. So, du wirst keine Rennen machen, du wirst trainieren und du wirst sicherlich ein bisschen was machen, aber so und am Ende ist es auch genauso gekommen. Also ich bin dann danach dann langsam wieder eingestiegen und es war für mich schon auch herausfordernd zu akzeptieren, dass mein Körper irgendwie wahrscheinlich diese Phase jetzt gerade sozusagen dankend angenommen hat, so nach dem Motto, ach, das ist so eine gute Gelegenheit, dann können wir doch mal ein bisschen jetzt runterschalten, ne? Und das finde ich ja wichtig, dass wir das immer auch im Blick haben.
Ja, war bei mir tatsächlich auch ähnlich während Corona. Also ich habe da 2 Dinge zurückgeschalten, 2 kurzes böses Erwachen nach Covid, als ich gesehen habe, wo da die Leistungsentwicklung hingegangen ist. Aber auch das war dann gut handelbar. Und wir haben dann in der letzten Folge auch drüber gesprochen gehabt. Am Ende vom Tag war das für mich auch ein Schritt wieder nach vorne oder 2 Schritte nach vorne, weil ich vielleicht auch in den 2 Jahren generell ein bisschen Abstand gewonnen habe vom Triathlon und von meinem sportlichen Alltagsleben, sage ich mal, einfach ein paar Glaubenssätze. Habe da einiges geändert, viel lockerer gesehen und dadurch im Endeffekt nach Covid auch wieder einen großen sportlichen Schritt auch gemacht und auch dadurch auch mental, weil ich es mittlerweile viel, viel entspannter sehe den Sport und das mir wiederum positiv zugutekommt mit meiner Leistungsentwicklung. Also wie wir letztes Mal geredet haben, ich bin jetzt 6 Wochen, mittlerweile schon 6 Wochen raus aus dem Sport und klar, ich schaue jetzt zum Fenster raus in Girona, es ist ein geiles Wetter draußen, die Jungs und Mädels sind jetzt gerade 5-6 Stunden und werden jetzt auf dem Rad sitzen, natürlich wäre ich gerne dabei, aber am Ende vom Tag, das entspannte Mindset habe ich nur, weil ich es mir über die Jahre hinweg halt angeeignet habe, aber muss man auch fairerweise sagen, vielleicht hier und da mal irgendwo Grenzen überschritten habe, was ich in dem Moment nicht irgendwie realisiert habe, aber dann im Nachgang jetzt mit Covid und alles ein bisschen geändert habe, doch gesehen habe, okay, früher war vielleicht doch nicht alles so gut, wie ich es halt gemacht habe, was Grenzen betrifft. Vielleicht habe ich dir falsch oder teilweise gar nicht gesetzt, meine Grenzen, also im Alltag auch schon.
Bist du schon mal einen Marathon solo gelaufen?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay. Ich auch nicht.
Sorry, war gelogen, doch bin ich schon mit meinem Vater zusammen. Also nicht auf Anschlag, sondern eher ja, etwas ruhiger, aber trotzdem eine 3 Stunden 30 Zeit. Das war trotzdem gut.
Also du hast ja wahrscheinlich auch Leute bei dir im Portfolio, also im Klientenportfolio, die nur Marathon laufen.
Ja. So.
Also ein Marathon sind, wenn ich mich recht erinnere, 42 Kilometer.
Ja, 42, 2, irgendwas, ja.
Und ich selber habe ja nun 10 Ironman gemacht, aber bin auch noch nie solo eingelaufen. Und was ich in diesem Sommer ganz irgendwie interessant finde, ist, Es gibt ja, gab ja im Sommer letzten Jahres diesen Versuch oder dieses Unterfangen, 120 Langdistanzen in Rot hintereinander zu machen, also 120 Ironman-Distanzen oder Rennen über die Ironman-Distanz an 120 aufeinanderfolgenden Tagen. Und irgendwie hat sich da ja hinten raus ein Wort etabliert, was auch viel Zustimmung und Anerkennung und ganz viel Jubel erfährt und mit dem ich leider gar nichts anfangen kann. Da würde ich gerne mal deine Meinung zu wissen. Und zwar wird da der Marathon, du lächelst schon, du weißt wahrscheinlich, worauf ich
Ich
hinaus
weiß,
will. Da wird der Marathon immer gerne als Läufchen bezeichnet, als Läufchen, ja?
ich persönlich gehe da voll mit dir mit. Also ich kann damit A relativ wenig anfangen, weil für mich ist ein Läufchen, würde jetzt mal sagen, ein 5 Kilometer Läufchen, also ein ruhiger Lauf über 5 Kilometer. Für mich ist Marathon einfach eine Distanz, wo man einen Respekt davor haben sollte, wo einfach nicht irgendwie so abgetan ist. Also so kleines Mann, dass der Deichmann, Jonas, oder?
Ja.
Ja. Dass der Jonas das einfach so abtut für sich im Kopf, das ist ja total logisch, und macht ja total Sinn, dass er das für sich einfach schön redet. Okay, jetzt machen wir ein kleines Läufchen und dann bin ich schon wieder im Ziel und morgen machen wir die nächste kleine Langdistanz. Dass er das ein bisschen runterbricht, das ist mir schon bewusst, aber ich fand es nach außen einfach ein bisschen eine falsche Wirkung, aber den ganzen Projekt, muss ich ehrlich gestehen, hat mir die ganze Außenwirkung teilweise nicht ganz über, also nicht immer arg gefallen, aber wenn ich die Leistung an sich jetzt nicht absprechen möchte, das war brutal, also mental und körperlich brutale Leistung von Jonas, aber die generelle Außenwirkung, was dann auch mit krankheitsbedingt trotzdem trainieren, trotzdem die Langdistanz machen und so weiter und eben halt das Läufchen. Anders gesagt, jetzt habe ich gerade formuliert, okay, für mich ist 5 Kilometer ein Läufchen. Jetzt würde ein Laufanfänger sagen, ja, wie kannst du so 5 Kilometer als Läufchen abtun? Das ist für mich eine Weltreise gefühlt. Also man kann sie immer runterbrechen. Es liegt halt an der Wortwahl und vielleicht aber an demjenigen, in dem Fall uns beiden, wie fassen wir das halt auf? Für uns ist es kein Läufchen, vielleicht fühlen wir uns da noch ein bisschen getriggert. Ich gehe aber da mit dem Wort nicht ganz mit in dem Kontext. Aber
Ja,
vielleicht gehen
also.
wir anders nicht mit, wenn ich bei 5 Kilometer sage, das ist ein Läufchen. Also würde wir anders sagen, spinnt doch.
Also natürlich kann man ja immer alles relativ sehen, ne? Wie du sagst, jemand, der Laufanfänger ist und vielleicht sogar noch übergewichtig, für den wird ja auch ein Kilometer schon viel sein, weil so, ne? Also, und mir geht es nur darum in diesem Zusammenhang, weil wir ja über Grenzen sprechen. Und ich habe das Gefühl, also sowieso haben wir ja eine krasse Leistungsexplosion im Triathlon, auch im Laufsport. Ich meine, Amanuel Petrosch ist gestern Berlin Halbmarathon in Sub-60 gelaufen. Also das waren ja in 59, weiß ich nicht, aber das waren ja auch Zeiten, oder das sind ja Zeiten, die ja früher undenkbar, als undenkbar galten. Und ich finde bei diesem, also dieses Läufchen bringt, finde ich, so ein bisschen den Umgang mit Grenzen gut auf den Punkt, weil also ein Marathon ist ein Marathon. Das hat eine enorme, ist eine enorme Belastung für den Körper, also sowohl physiologisch als auch mental. Also ich glaube, das ist einfach eine konstruierte Belastung. Ja, also vielleicht war es in der Evolution so, dass man mal 2 oder 3 oder 5 Kilometer laufen musste. Aber ich glaube, 42 Kilometer würde jetzt, ist etwas Konstruiertes, das man halt so nicht macht. Und von daher finde ich das schwierig, wenn man das für sich als Läufchen deklariert, weil damit eine Grenze, die de facto da ist, so nach unten verschoben wird. Naja, das machen wir jetzt halt noch mal eben. Und du hast es ja gerade schon angesprochen. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es gut. Du bist da in einer anderen Liga unterwegs. Wahrscheinlich du läufst einfach so lange, bis du im Ziel bist. Aber wenn ich beim Ironman auf die Laufstrecke gehe, dann fange ich ja immer an, so ja, du läufst jetzt mal 2 Kilometer und dann ist es noch dreimal die Runde im Park plus noch zweimal hin und zurück und dann bist du schon da. Und so fängt man das dann halt immer an, hin und her zu schieben, bis man dann irgendwie bei Kilometer 35 ist und dann weißt du, sind es noch 7. Also das ist jetzt noch gefühlt einmal so und einmal so. Nur ich finde es halt schwierig, wenn viele, und das meine ich ja mit diesen Anerkennungsbekundungen, viele plötzlich dann das für sich auch so verorten. Naja, gut, aber wenn das ein Läufchen ist, dann kann ein Marathon ja auch nicht so was Großes sein. Und doch, das glaube ich, das ist für viele im Zweifel ein nicht erreichbares Lebensziel. Und für die, die es erreichen, egal in welcher Zeit, ist das halt einfach eine Riesensache. Und dass man das mental für sich sozusagen in kleine Stücke zerlegt, wenn man diese Operation oder diese Mission vor sich hat. Okay. Aber das an sich als etwas so, ja, ich würde schon fast sagen, Lapidares darstellt, das glaube ich, da tut man sich keinen Gefallen, was das mentale Portfolio angeht.
Du hast es ja vorher, die Wörter Marathon, Gesellschaft, Grenzen, die drei Wörter hast du ja alle so in Relation gesetzt oder verbunden. Am Ende vom Tag würde ich jetzt behaupten, aus meiner Sicht, du bist ja schon ein bisschen länger in dem Ausdauerkontext mit dabei. Früher war es halt so, boah, wenn du einmal im Leben einen Marathon gelaufen bist und jeder in der Arbeit hat dann gesagt, boah, der ist Marathon gelaufen, boah, Marathon hier und das, der Grenzen überschritten und das ist das gesellschaftlich, wie du vorher gesagt hast, ob das jetzt in Social Media passiert oder auf der Arbeit oder im Freunden, Familienkreise, wie auch immer. Aber am Ende vom Tag war das jetzt so das krasse Ding. Mittlerweile, Marathon läuft der Gefühl jeder schon, und wenn er, das ist vielleicht nicht ganz despektierlich verstehen, aber wenn er 6-7 Stunden braucht, Hauptsache man hat halt die Medaille und man hat halt da irgendwie so einen Marathon gegangen. Das, glaube ich, hat einfach sehr, sehr stark gewechselt bis hin zum Triathlon, dass man mittlerweile einen Ironman machen muss. Und das shiftet in meinen Augen jetzt mittlerweile dahingehend und auch durch so Reaktionen von Jonas, was sein gutes Recht ist und er verdient sein Geld damit und alles cool. Und vielleicht ist es auch für die Wissenschaft, für die generelle Entwicklung unserer Menschheit auch irgendwo hat einen gewissen Beitrag. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, geht das schon wieder weiter und sagt, hey, wir müssen Double Ironman, Triple Ironman. Es gibt ja mittlerweile schon solche Distanzen. Und dahingehend wird die Entwicklung meiner Meinung nach sein, dass das Ironman reicht nicht mehr irgendwann. Weil das macht mittlerweile gefühlt jeder. Klar sind wir jetzt in der Bubble drin und da macht es halt jeder oder hat es jeder schon mal gemacht. Aber auch so im generellen gesellschaftlichen Kreise, wenn ich Rick Zabel zum Beispiel, ja, klar, ehemaliger Radprofi, dass der das rein kardiovaskulär irgendwie bewerkstelligen kann, ja, verstehe ich, aber der macht das jetzt auch, Challenge Rot, ist meiner Meinung nach dann aber auch schon wieder sehr, sehr viel ja, Eigenvermarktung, Social-Media-Thema, aber da wird es halt so dargestellt, ja, macht man halt mal, kann man mal machen. Der hat letztes Mal bei Instagram-Reel vor 2 Wochen so gesehen, ja, keine Zeit, keine Lust da zum Trainieren, ja, schafft man das auch ohne Training, haha, so hin und her scherzen. Dann kommen Kommentare von Frodo, ja, natürlich schaffst du das und easy peasy und bla bla. Es wird alles so, halt so runtergestuft und so, ja, man muss ja nicht trainieren und das kriegt man so hin, das ist ja so easy peasy mehr oder weniger. Also es wird sehr, sehr verharmlost, aber wenn man sich das mal überlegt und einmal die Zahlen auf der Zunge zergehen lässt, was ist eigentlich so Ironman, dann wird einem schon mal bewusst, hey, es ist halt nicht einfach nur mal ein gemütlicher Sonntag oder so, da wo ich mal ein paar Stunden Rad fahre vorher und dann ist alles cool. Also deswegen bin ich da mit der Gesamtentwicklung, wie man da die Grenzen aktuell halt verschieben und verharmlosen, auch Social Media technisch, bin ich da jetzt nicht so ganz fein damit. Und da, wie du schon sagst, hat einfach Social Media einen großen, oder unsere Gesellschaft generell, einfach einen riesigen Einfluss. Und wenn man das halt dann zum Beispiel, ja, wir haben uns im Vorfeld ein bisschen kurz connected am Wochenende, was quatschen wir heute? Und dann hast du ja von einer Athletin erzählt, wo ich glaube innerhalb von 2 Sekunden gewusst habe, von wem du sprichst. Eine Athletin, die extrem viel Rad fährt und auf Social Media aktiv ist. Und ich habe mir dann gestern auch mal das Strava-Profil angeschaut. Dieses Jahr schon 12.000 Kilometer gefahren. Das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben jetzt, was haben wir, KW12 vielleicht?
Ja.
Oder 13, 14, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Es ist halt krass. Die geringste Trainingsumfangwoche waren 660 Kilometer.
Ja.
Okay. Und wir reden jetzt hier nicht, der eine oder andere weiß vielleicht, von wem wir jetzt sprechen, wir nennen jetzt keinen Namen, das ist auch no offense, sie hatten einen Trainer, also geschätzten Trainerkollegen von mir, der weiß vielleicht schon, was er da tut, aber es schaut von außen, schaut das schon echt krass aus für eine berufstätige Frau. Und da frage ich mich, überschreitet sie da nicht ziemlich viele Grenzen? Das frage ich mich jetzt, das muss sie selber beantworten, das können wir beide jetzt in dem, wir kennen sie nicht, wir kennen die Hintergründe auch nicht, aber von außen betrachtet überschreitet sie extrem viele Grenzen, wenn man sich das zeitlich allein schon mal durchrechnet.
Also, weil du das ja angesprochen hast, also als in den 90ern, als es da noch nicht so viele Ironman gab, glaube ich 6 oder 8 weltweit, da war das, da wo ich herkomme aus dem Norden, da stand irgendwie im örtlichen Wochenanzeiger irgendwie ein kleiner Bericht, dass wieder 3 oder 4 Triathleten aus dem Kreis ins fränkische Rot fahren zum Ironman, zum Quelle Ironman Europe. Und wirklich, das war für damalige Verhältnisse, als wären die jetzt auf dem Weg zum Mars oder so. Ja, das war so. Und also, das war ein riesiges Unterfangen. Und das hat eben auch, tut es ja heute auch noch, das hat eine lange Vorbereitung gebraucht, 10 Monate, 8 Monate, manchmal sogar länger. Und es hatte aber auch so eine gewissen Stellenwert, glaube ich, für die eigene persönliche Entwicklung. So, und da bin ich ja wieder bei meinem Lieblingsstichwort. Ich glaube, der wertschätzende Umgang mit sich selbst und der vor allen Dingen ressourcenorientierte Umgang. Also die Ressourcen, die mentalen Ressourcen sind halt einfach nur mal begrenzt. So. Viele Leute glauben ja auch, dass wenn sie trainieren, dass sie nur die Trainingszeit rechnen müssen. Du hatten wir, glaube ich, weiß gar nicht, in welcher Folge das war. Du kannst halt nicht irgendwie morgens 2 Stunden laufen und dann davon ausgehen, dass du quasi am Vormittag dann im Büro automatisch regenerierst, weil auch dort hast du ja emotionalen, kognitiven, mentalen Stress, es sei denn, du sitzt einfach nur im Büro und wartest, dass Mittagessen kommt. Aber generell musst du auch irgendwie regenerieren. Und wenn jemand jetzt einen Load hat von 20, 25, 30 Stunden pro Woche und das sehr viel Zustimmung erfährt, sehr viel Lob, sehr viel Anerkennung, und zwar unkritisch, dann ist das natürlich schwierig, weil da kann ich mich ja auch nicht erwehren, dass ich denke, oder mache ich vielleicht irgendwas falsch? Also vielleicht bin ich einfach zu blöd. Also vielleicht könnte ich ja einfach 30 Stunden jede Woche trainieren und müsste nur den Superhack finden. Und ich glaube halt, dass diese eigene Wertschätzung den zur Verfügung stehenden Ressourcen gegenüber, dass das wichtig ist. Und nochmal, ich meine damit nicht, ja gut, dann wir machen einfach nichts, sondern dein Körper sagt dir ja, hey, ich möchte einen Halbmarathon laufen oder einen 10-Kilometer-Lauf. Und wenn ich den geschafft habe, dann spürt mein Körper ja eigentlich, da ist noch sozusagen wie ein Sportwagen, der gefahren werden will. Irgendwie möchte mein Körper noch diesen Schritt gehen. So. Und das, finde ich, ist ja auch etwas, vielleicht eher eine Schwelle, über die ich rübergehen will, aber eben immer ein anerkennender Umgang mit Grenzen.
Das ist vielleicht eine rhetorische Frage. Glaubst du, man bringt es mental gesund hin, dass ich sage, ich trainiere 1000 Kilometer in der Woche?
Also.
Als Berufstätiger.
Nico, ich bin ja immer, also, offen für neue Erfahrungen und Rückmeldungen. Und nochmal, vielleicht habe ich ja nur etwas übersehen und vielleicht bin ich auch einfach nicht gut genug dafür, dass ich das auch kann. Nur ich für mich kann sagen, dass diese, was du vorhin auch sagtest, im Winter zu hart trainieren, diese Tricks, naja, ich fange jetzt einfach mal mit einer hohen Belastung an und das trage ich dann so durch das Frühjahr durch. Spätestens im März merkt der Körper dann, es geht nicht, er wird krank oder er hat einfach keine Lust mehr. Und ich glaube, dass bei vielen Athleten oder Leuten, die ja Grenzen verschieben oder Naturgesetzmäßigkeiten augenscheinlich außer Kraft setzen, dass da in 5 oder 10 Jahren ja keiner mehr drauf guckt. Also wir sitzen ja nicht in 10 Jahren hier und sagen, was ist eigentlich aus X und Y geworden und gibt's den oder die noch und wie geht's der oder dieserjenigen Person eigentlich? Und ich weiß aber, dass es Menschen gibt, die einfach irgendwann an einen Punkt gekommen sind, wo sie gesagt haben, so jetzt ist, also das konnten sie damals natürlich so nicht formulieren, aber mein mentaler Energiespeicher ist aufgebraucht, das Rad wird in die Ecke gestellt und auch nie wieder angeguckt. Das habe ich schon seit 15 Jahren kein Rad mehr gefahren. Also Rennrad.
Aber dann die Frage, für was machen wir das Ganze?
Ja.
Für was? Also für was knebel ich mich jetzt Woche für Woche dermaßen? Und das hat nichts mit Nicht-Knebeln zu tun, mit Freude und Spaß. Also definitiv nicht. Weil die Person, die war in Girona für 10 Tage, in der Zeit, wo wir hier waren, jetzt vor 2, 3 Wochen, es hat geregnet, es hat, Kagel wäre jetzt übertrieben, aber es hat jeden Tag gefühlt geregnet, es hat irgendwo um die 8 Grad gehabt, also es war jetzt kein Radwetter, wo ich sage, geil, da setze ich mich aufs Rad, ja, kann ich schon mal machen, wenn ihr ein Ziel habt und so, dann setze ich mich auch mal im Regen aufs Rad, gut anziehen und so, ist ja alles gar kein Stress nicht, aber Woche für Woche und wir waren teilweise da beim Frühstück gesessen, später ist ein zweites Frühstück, dann der erste aus Strava, boah, sie ist heute schon wieder 120 Kilometer gefahren. Da waren wir gerade mal aus dem Wasser raus, haben wir zwei Runden frühstückt und sie ist in der Früh um 6, 8 oder was auch immer schon losgestartet und ist schon 120 Kilometer vom Rad gesessen. Da habe ich gesagt, für was mache ich das? Also das hat ja nichts mehr mit Spaß und ja, ich habe jetzt Bock auf Radfahren zu tun, das braucht mir keiner erzählen, sicher nicht. Und dann sind wir beim Punkt, ich nehme halt ständig raus aus dem System. Und irgendwann zerlegt es mich aber komplett. Also ich wünsche es ihr nicht, um Gottes Willen. Sie wird schon wissen, hoffentlich, was sie tut. Und wir sehen es vielleicht nur anders. Aber boah, ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht gut rausgeht.
Also ich glaube, das ist die aller wichtigste Frage. Das, wofür mache ich das jetzt eigentlich? Und ich habe immer versucht, dieses diesem Wofür eine relativ deutliche Körperantwort auch zu geben. Ich mache das jetzt, weil ich vielleicht mich selber spüren will oder diesen Entwicklungssprung, dass ich etwas kann, was ich vielleicht was ich vielleicht vor 2 Monaten noch nicht konnte. Und ich bin, jetzt habe ich gerade kurz überlegt, jetzt würde ich dir fast widersprechen wollen. Also ich bin ja feste 500 gefahren über Weihnachten oder zwischen Weihnachten und Neujahr und im Norden. Und es war einfach kalt. Also es waren plus irgendwas um 0 Grad. Und es war halt einfach so krass nebelig, dass man teilweise die Hand, also doch die Hand schon, aber es waren teilweise so 20 Meter Sichtweite, 10 Meter. Und ich muss sagen, ich fand das einfach, ich habe ja unterschiedliche Leute gesehen, die das dann auch, ja, hier, ich bin fertig und dieses Jahr, es war mental mega herausfordernd. Und ich habe nur gedacht, ich fand das voll geil. Also ich bin dann zwischen den Jahren Rad gefahren und zwar easy. Also ich bin mit Wattmesser gefahren, aber ich kann dir noch nicht mal sagen, aber ich fand es einfach in dieser Stille, in diesem Nebel und dann hast du ja nochmal eine ganz andere Akustik. So, und ich fand das, ich bin jetzt ja auch dann 2 oder 3 Stunden immer nur maximal gefahren, aber ich habe das wirklich genossen, Radfahren, um Rad zu fahren. Und das hatte wahrscheinlich auch einen positiven Effekt. Nur wenn du dich Jahr für Jahr dafür quälen musst, wie wahrscheinlich ist denn das, dass du beim nächsten Mal feste Verfahren sagst, ja, gerne, sehr gerne mache ich das. Also, oder?
Aber ich gehe 100% mit, was du sagst, aber dann ist es genau wieder der Punkt, was wir am Anfang gehabt haben. Welche Grenzen sind es da? Wie absehbar ist es? Und es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt 2 bis 3 Stunden fahre und das 7 Tage am Stück. Oder ob ich halt mittlerweile 14 Wochen von Jahresbeginn 1000 Kilometer fahre in der Woche. Also kannst du runterrechnen, wie viele Kilometer das am Tag sind. Und halt auch irgendwo in Deutschland bei Kackwetter oder dann auf der Rolle. Bei dir ist es dann schon absehbar. Und wie du sagst, dann setzt du halt deine Grenze aber viel, viel früher. Du sagst, okay, 2, 3 Stunden, habe ich nur Spaß. Und das hätte ich mit Sicherheit auch. Also ich bin im November nur draußen gefahren in Deutschland am Crosser. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Stockdunkel war, Stirnlampe. Leichter Schneeregen gehabt, da habe ich richtig Spaß, da kann ich auch 2, 3 Stunden fahren. Aber ob ich das jeden Tag will und über Monate hinweg, das ist halt der Punkt. Weil ich glaube, du kannst schon sagen, jetzt eine Woche, okay, und dann erhole ich mich wieder mental. Ich behaupte jetzt mal, dass du nach der Woche festiv es nicht so weitergemacht hast, dass du dich mental vielleicht erst mal erholt hast davon.
Also es gibt ja Brocken-Benno, über den habe ich mal einen Bericht gesehen. Brocken-Benno ist irgendwie, ich weiß nicht, wie alt er mittlerweile ist, aber der ist jetzt, ich weiß nicht genau, der ist, glaube ich, 10.000 Mal schon den Brocken hochgewandert. Der wohnt da irgendwie im Harz und der geht jeden Tag den Brocken hoch. So, wir gucken mal, ob wir Brocken-Benno bei Wikipedia oder so finden und dann verlinken wir das mal, weil man fällt gerade einen Artikel für heute. Und Brocken-Benno, das ist jetzt Jahre her, dass ich mal einen Bericht über den gesehen habe, aber ich glaube, für den ist es eine sehr gesunde und vielleicht sogar eine meditative Routine. So, für den ist es jetzt nicht, dass der da, ich weiß auch nicht, wie viel Kilometer der vom Gipfel entfernt wohnt oder so. Also, das müsste ich auch nochmal nachschauen. Aber das ist, glaube ich, etwas, wo er für sich sagt, so, hey, ich schöpfe da Kraft draus, so. Und ich glaube, dass immer dann, wenn wir mittelfristig oder langfristig keine Kraft daraus schöpfen, dann, wie du vorhin sagtest, dann leert das ja das Portfolio. Ich meine, übertragen merke ich auch viele Führungskräfte, mit denen wir arbeiten, die überschreiten ja permanent die Grenze, weil sie Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun wollen, weil sie Energie am Arbeitsplatz lassen, die sie gerne für, keine Ahnung, Privat, Familie, Kinder aufbringen würden, aber das dann nicht mehr können, weil sie viel zu erschöpft sind. Und ich glaube, dass du schon eine installieren kannst. Sie ruft wahrscheinlich gerade an, um dir zu sagen, dass sie schon die 13.000 Euro hat.
Ja. Das wäre sie.
Ja. Und wohlgemerkt, ne? Ich meine, wo wir da nochmal bei dem Punkt sind, sie ist ja im November, Dezember, mir ist das irgendwie zugetragen worden. Fabian, hast du es eigentlich schon gesehen? Und dann so, und dann geht's ja los. Dann gucke ich mir das Strava-Profil an und dann macht das ja auch viel mit mir. Dann setzt das ja vieles in Gang. Klar, ich gucke dann immer mit so einem interessierten, fragenden Blick da drauf. Wie geht das eigentlich? Wie kann man im November, Dezember jedes Wochenende 250 plus fahren? So, wie funktioniert das? Weil du musst ja auch irgendwie nochmal wieder aufwärmen und dich erholen und am nächsten Tag dann gleich ein 20er laufen im Schnitt von knapp unter 5 und so. Aber vielleicht funktioniert das. Also ich glaube, für die da draußen, die zuhören oder zusehen, ich glaube, wenn, und das ist die wichtigste Botschaft wahrscheinlich, ich glaube, in dem Augenblick, wo du in einer guten Kommunikation mit deinem Körper bist und mit deiner mit deinem Inneren, dann, dann kriegst du schon relativ gut eine Rückmeldung, ob das jetzt gerade drüber oder drunter ist oder ob das vielleicht auch etwas ist, wo dein Körper sagt, hey, können wir das mal ausprobieren? Also bitte können wir mal einfach all in gehen und gucken, wie, welche Zeit wir bei einer Strecke X am Ende rausbekommen. Ja?
Ja. Ich sag mal, wir werden es nie wissen, außer wir laden sie ein. Also ja. Falls ihr es hört, aber nein, wenn du Lust hast, wir können es ja gerne einfach mal fragen, ob sie Bock hat, können wir einfach mal über die Themen sprechen, wie sie das halt sieht. Würde mir selber halt einfach mega interessieren, weil wir jetzt auch gesagt haben, es kann halt einfach in die eine Richtung ausschlagen, dass du dich ja halt total aufarbeitest, mental und körperlich. Aber auf der anderen Seite, wie du auch sagst, hey, ist, vielleicht macht es ja halt einfach ultra viel Spaß, aber bei beschissenem Wetter Rad zu fahren. Und vielleicht gibt es ja halt einfach was Meditatives. Also deswegen, ich gebe mir mein Bestes. Vielleicht kriegen wir sie im Podcast rein. Wäre auf jeden Fall mal spannend, weil sie definitiv ja, sehr, sehr spannende Historie sportlich gesehen hat. Und ich denke, dass sich sehr, sehr viele in der Hinsicht auch identifizieren können. Ich glaube, es gibt wenige, die so viel trainieren, aber ja. Eher für sich, für sein eigenes Limit, für seine eigenen Grenzen, was er zeitlich, sozial, beruflich zur Verfügung oder körperlich auch ja. Zur Verfügung hat. Und ich denke, dass halt sehr, und so kriege ich es halt auch bei mir im Coaching mit, dass sehr, sehr viele Athleten an ihrer oder vielleicht sogar über ihrer Grenze einfach trainieren. Und vielleicht kann sie halt auch ein paar Insights geben, wie sie das halt handhabt, dass sie vielleicht nicht über ihre Grenzen geht oder generell das besser im Griff hat, wie es vielleicht manch andere Age-Gruppe hat.
Also nochmal, es kann ja auch sein, dass wenn du letztlich zwar einen Job hast auf dem Papier, aber vielleicht viel von zu Hause arbeitest, dich nach solchen Einheiten erstmal eine Stunde oder zwei hinlegen kannst, Massage bekommst, was auch immer, also vielleicht eher unter Profi-ähnlichen Bedingungen trainierst, dann sieht das natürlich schon wieder ganz anders aus. Also weil du mich vorhin gefragt hast, kann man das langfristig hochhalten? Also ich, was mir auffällt, dass wenn ich Menschen treffe, die ich so zum Anfang meiner beruflichen Karriere getroffen oder kennengelernt habe, die mir weismachen wollten, dass sie nur 4 oder 5 Stunden Schlaf die Nacht brauchen, dass sie viel fliegen können und das völlig spurlos an ihnen vorübergeht. Ich kann sagen, das ist nicht so, weil wenn ich diese Leute nach 15 oder 20 Jahren wieder treffe und sie einfach körperlich enorm an Gewicht zugelegt haben, unter vielen, vielen körperlichen Wehwehchen leiden, größere, kleinere, Bandscheibenvorfälle und da insgesamt eine Person vor mir steht, die einfach, da wirst du jetzt sagen, okay, woran machst du das fest? Naja, das ist so mein Gesamterscheinungsbild. Diese Menschen sind halt einfach erschöpft und zwar dauerhaft erschöpft und ich glaube auch nicht, dass die nochmal sich selber hochgefahren bekommen, weil sie einfach ihre gesamten Ressourcen oder ihre gesamten Körner, wie wir im Sport vielleicht sagen würden, verschossen haben. Und nein, ich glaube, dass das Aushebeln von Naturgesetzmäßigkeiten funktioniert halt immer nur so lange, bis es dann nicht mehr funktioniert. Sprich, nach 10, 15 Jahren ist dann auch da der Ofen aus.
Ist eh schon lange Zeit, wenn du das so lange schaffst. Aber ich unterschreibe es 1:1, was du sagst. Wichtig halt nur da, um sowas halt zu beurteilen, meiner Meinung nach müssen wir die Personen halt erkennen, müssen wir die Umstände außenrum erkennen. Ja. Also es nur wenn ich jemanden auf Strava sehe und sehe die Umfänge, steht es mir einfach auch nicht zu, dass ich irgendwas beurteile, ob das gesund oder nicht gesund ist. Wie gesagt, vorhin, wie ich es kurz mal so eingeführt habe, das Thema ist rein auch mein Gefühl. Ich kann es mir schwer vorstellen, wie das funktioniert. Vielleicht kann sie uns eines Besseren belehren und uns einfach ein paar Insights ergeben, wie sie das handelt.
Ja.
Auf jeden Fall mal interessant, aber ich sehe es halt bei vielen Athleten von mir, die, nicht vielen, aber immer wieder Athleten von mir, die einfach halt auch an ihrem eigenen Limit halt kratzen, weil sie 40 Stunden arbeiten und am Ende vom Tag geht vieles halt zu Lasten der Gesundheit, der mentalen, der körperlichen, vom Sozialleben. Viele kapseln sich ab, auch wenn man vielleicht der ein oder andere sogar Sozialleben in einem Sport hat, was auch wieder gut ist, wenn man es verbinden kann. Sagt, hey, ich habe meine Kumpels und meine Freundinnen alle um mich herum, wenn ich auf dem Radl sitze oder im Wasser bin, beim Schwimmen oder beim Lauftreff, wie auch immer. Also auch das kann man geil verbinden. Aber vielleicht abschließend von mir so die Conclusion, kannst du vielleicht von deiner Seite dann auch nochmal sagen, wie kann man sowas vermeiden, dass man da irgendwo sich komplett aus dem Leben nimmt, also gesundheitlich und mental aus dem Leben schießt. Im Endeffekt ist es meiner Meinung nach so, dass man auch mal mit Partner oder mit nahestehenden Verwandten einfach über so eine Themen halt auch mal spricht, weil ich schon glaube, oder auch mit einem Coach in dem Fall, weil ich schon glaube, dass wir von außen eine andere objektive Meinung haben und ich traue mir das schon anzumaßen, dass ich sage, hey, meine Athleten, du, achtet jetzt mal einfach ein bisschen drauf, weil ich habe das Gefühl, ihr investiert aktuell gerade einfach einen Ticken zu viel in den Sport. Und da geht's klar, geht's logischerweise um das Gesundheitliche, aber auch aus meinem Aspekt raus, aus dem sportlichen Kontext, leidet auch der drunter. Also der Trainingsfortschritt ist definitiv nicht so hoch, wenn meine Regeneration leidet, wenn ich kaum mehr Schlaf habe, wenn ich nur noch rumhechle, wenn mein Cortisol-Level dauerhaft chronisch erhöht ist, mein Testosteron geht nach unten, kein Muskelaufbau, im Gegenteil, vielleicht sogar eher Muskelabbau durch Cortisol. Also es sind dann alles so Faktoren mit chronischem unnötigen Stress, was ja daraus resultiert. Beim ersten Tag haben wir alle bloß 24 Stunden und vielleicht so der Appell mal an die Athleten, schreibt euch, oder müssen nicht mal Athleten sein, das ist in deinem Kontext ähnlich mit hoch profilierten Arbeitskräften, die einfach viel arbeiten, die ein hohes Maß an Verantwortung noch haben, vielleicht Vertrauensarbeitszeiten dann auch, wo du sagst, ja, du musst vielleicht abends noch mal einen Laptop hinsetzen oder müssen nicht, du willst, weil du nur was offen hast und so. Einfach mal runterschreiben, wie viel mache ich vielleicht tatsächlich auch für meinen Job, für meinen Beruf, für mein Sozialleben, für meinen Schlaf, für meine Gesundheit und vielleicht auch mal irgendwie für nix. Das haben wir hier in Girona im Trainingslager gehabt, meinen Tag mal rausgenommen, Entlastungstag, wo wir eh schon schwimmen gegangen sind. Der ein oder andere hat dann aufs Rad wollte, wo ich auch gesagt habe, hey, hockt euch doch einfach mal hin, trinkt einen Kaffee und genießt einfach mal den spanischen Flair hier. Und phasenweise war ein bisschen Sonne da oder momentan ist viel Sonne da. Also es ist für mich persönlich auch was Schönes, was Meditatives, wenn ich mir Zeit nehmen kann. Ich persönlich, und das ufert jetzt dann gleich aus, wenn wir jetzt da anfangen, aber ich persönlich bin der Meinung, dass wir oftmals Angst haben, dass wir dann die Ruhe hören, die Ruhe spüren und uns dann irgendwie selber mit uns beschäftigen müssen und vor irgendwas weglaufen.
Das ist vielleicht natürlich
ein anderes Thema, aber...
Also ich glaube, da haben wir auch nochmal einen guten Umgang, also ein gutes Thema, das würde ich, ich habe mir zwei Stichworte schon gemacht. Zum einen würde ich gerne mal das Thema Stille aufnehmen für eine der nächsten Folgen. Also wie gehe ich eigentlich mit Stille um, und zwar nicht, also vielleicht auch mit Stille im übertragenen Sinne, im wahrsten Sinne, aber auch, wie ist es, wenn ich einfach nichts tue? In Corona waren wir ja alle zur Stille verdammt, mehr oder weniger. Das würde ich gerne machen. Und ich habe mir noch einen zweiten Punkt aufgeschrieben. Ich glaube, der könnte auch nochmal ganz spannend sein, weil das würde mich auch dann bei dir von deiner Seite nochmal interessieren. Ich bin ja nun, ich werde nächstes Jahr 50. Also ich bin eben nicht mehr der ich war, als ich 25 war, was Leistungsfähigkeit, Potenzialentfaltung, Regeneration angeht. Damit werden meine Grenzen natürlich schon mal per se enger. Also ich kann jetzt nicht mehr danach streben, einen 240er Marathon zu laufen. Also könnte ich wahrscheinlich, aber ich halte das mal für ausgeschlossen. Und das wird ja mit dem Alter noch zunehmen, dass die Grenzen, die erreichbaren Grenzen ja auch viel, viel näher an einen ranrücken. Und ich glaube, wie du es gerade beschrieben hast, werden wir in den nächsten Folgen ja sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle darauf eingehen. An was hänge ich eigentlich meine Lebenszeit und inwieweit gibt diese Sache, der ich meine Lebenszeit gebe, mir eben auch wieder was zurück? Also inwieweit findet da ein Rückfluss statt? Und ich glaube, wenn das etwas Nährendes hat, also dass Menschen wie Brockenbenno, der wahrscheinlich, keine Ahnung, ob es ihn noch gibt, durch das Rauflaufen auf den Berg natürlich etwas investiert, also sozusagen etwas hineingibt, aber am Ende eben auch etwas hinausbekommt. Und ich glaube, diese Balance muss immer sehr ausgeglichen sein und ist es bei vielen nicht. Ja, vielen Dank.
Aber da müssen wir ehrlich zu uns selber sein. Weil wenn du einen Triathleten fragst, warum machst du das Ganze und gibt dir das was? Ja, natürlich, es gibt mir was. Also,
ja, und frag den, ehrlich. Ja. Und frag den Triathleten dann mal 3, 5, 10 Jahre später, dann wird er sagen, ja, puh. Und also vielleicht abschließend von meiner Seite, ich glaube, dass ich selber mir ja auch zugestehe, ey, was habe ich früher alles falsch gemacht und wie heißdüsig war ich früher unterwegs, und wo ich sage, so, puh, Fabian, das hättest du auch mal ein bisschen entspannter sehen können. Ja, kann ich jetzt mit 10, 15 Jahren mehr Alter. Insofern würde ich niemandem sagen, hey, leb dein Leben bitte anders. Mir geht es nur darum, dass wir ein bisschen das eben nicht einfach so hinstellen, als wäre das so selbstverständlich. Also als wäre das ein Marathon ist kein Läufchen. So. Und insofern vieles von dem, was wir vorgemacht bekommen, ist eben dann vielleicht doch nicht so trivial.
Ich glaube, da haben wir unser Podcast-Titel haben wir da so mit erarbeitet. Marathon ist kein Läufchen.
Cool.
Marathon ist kein Läufchen. Danke dir.
Danke dir. Bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen. Gute Zeit. Ciao, ciao.